Sie hören den Kurier.
Gestern noch sah Pamela Rendi-Wagner wie die große Siegerin aus, aber heute gibt es schon wieder Wirbel in der SPÖ. Der Grund? Die überaus hohe Wahlbeteiligung von 42%. Ja, das ist viel bei einer Mitgliederumfrage, nur falls sich jemand fragt. Aber jetzt haben einige ihre Zweifel an diesen Zahlen angemeldet, etwa der Politikberater Rudi Fussi. Er meldete auf Twitter, dass er die Zahl nicht so glauben könne. Also, wurde da getrickst? Dazu frage ich gleich meinen Kollegen Johannes Ahrens, der das recherchiert hat. Und wir hören heute noch Matthias Strolz. Der hat sich selbstständig gemacht und erzählt uns, wie Jungunternehmer von der Regierung im Stich gelassen werden. Mein Name ist Elias Dadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Zu Beginn geht es aber mal um Fußball. Gestern haben wir an dieser Stelle erzählt, dass der Ball in der deutschen Bundesliga bald wieder rollen wird. Mitte Mai soll es schon soweit sein. Das hat natürlich auch in Österreich Hoffnungen geweckt. Hier sind die Bundesligisten ja bereits im Training, mehr aber auch nicht. Gesundheitsminister Rudolf Anschober wurde jedenfalls heute am Rande einer Pressekonferenz dazu befragt, wann denn in Österreich auch wieder Fußballspiele stattfinden werden.
Wir sind mit der österreichischen Bundesliga und mit dem ÖFB in einem Arbeitsprozess. Deutschland hatte ja sicher einen zeitlichen stärkeren Druck gesetzt. In Österreich ist das ein bisschen entspannter vom Zeitdruck her. Wir werden sehen. Mein Ziel ist, dass wir zu einer Lösung kommen. Aber es muss passen in das Gesamtkonzept des Schutzes der Bevölkerung. Das heißt, es wird keine Privilegien für den Fußball geben können. Der wird behandelt wie jeder andere.
Also müssen wir uns in Österreich wohl noch etwas gedulden. Naja, wir können ja inzwischen die deutsche Bundesliga schauen. Der Tweet des Tages kommt heute von Brigitte Schuler. Sie schreibt: Bin zum Billa rein ohne Maske, weil vergessen. Schaut mich eine Frau mit Maske mit fragenden Augen an. Ich reiß die Maske aus der Tasche und sie sagt: Ich habe schon geglaubt, ich habe eine Pressekonferenz verpasst und wir brauchen das nicht mehr. Tja, weit gefehlt. Und wir müssen noch einmal bei Corona bleiben. In Wien nämlich ist die Zahl der Neuinfizierten in den letzten 24 Stunden wieder gestiegen. 42 Neuinfektionen wurden in Wien gezählt, in Gesamtösterreich dagegen nur 62. Bahnt sich da also in Wien ein neuer Corona-Hotspot an? Und sind die Lockerungsmaßnahmen daran schuld, dass die Kurve wieder ansteigt? Tatsache ist, dass die Zahl der Neuinfektionen täglich schwankt. So gab es von Dienstag auf Mittwoch nur 10 Neuinfektionen in Wien. Und es kommt auch darauf an, wann die Tests in die Statistik einfließen. Allerdings muss man die Zahlen im Auge behalten, denn bei einigen Ansteckungen weiß man noch nicht, woher sie kommen, heißt es aus dem medizinischen Krisenstab. Man muss die Zahlen also im Auge behalten und das gilt auch für die SPÖ. Denn gestern hat sie das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung präsentiert. Darin enthalten war auch die Frage, ob Pamela Rendi-Wagner als Parteivorsitzende weitermachen soll oder eben nicht. Aber 71% der Befragten haben für sie gestimmt. Rendi-Wagner bleibt also weiter im Amt. Warum gibt es dann heute Gerüchte, dass die Abstimmung manipuliert sein sollte? Ich begrüße dazu meinen Kollegen Johannes Ahrens. Johannes, was ist da dran?
Hallo Elias. Naja, es gibt rund um das Ergebnis zumindest einige Dinge, die erstmal verwundern auf den ersten Blick. Die Auszählung wurde von einer Kommission von 12 Leuten betreut, zwischen denen es dann anscheinend heftige Diskussionen gegeben haben soll. Mhm. Gestern Abend in der ZIB 2 hat es dann auch geheißen, dass nur 7 dieser 12 Personen das Ergebnis anerkannt haben sollen. Also die knappestmögliche Mehrheit. Inzwischen scheint klar zu sein, dass immerhin 9 von 12 Mitgliedern das Ergebnis anerkannt haben. Aber trotzdem, es scheint Diskussionen gegeben zu haben. Man sei sich über die Art der Auszählung uneinig, hat es geheißen. Und vor allem geht es da um diese Wahlbeteiligung von knapp 43% der immerhin 160.000 SPÖ-Mitglieder. Und das erscheint vielen verdächtig hoch.
Vielleicht muss man das kurz für unsere Zuhörer auch erklären, weil 43% Wahlbeteiligung, das ging denn gar nicht so hoch eigentlich. Warum ist das so unglaubwürdig? Das ist ja weniger als die Hälfte der Mitglieder.
Ja, das stimmt. Das klingt vielleicht weniger als, also wenn das jetzt bei einer Nationalratswahl wäre, wäre es natürlich dramatisch wenig. Mhm. Aber Also es hat einerseits überhaupt keine große Mobilisierungskampagne von Seiten der SPÖ gegeben. Es hat auch keinerlei Äußerungen oder eben Mobilisierungskundgebungen für Pamela Rendi-Wagner von anderen Parteigrößen gegeben. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil haben die gesamte Abstimmung sogar als für sinnlos erklärt.
Okay.
Und bei bisherigen Mitgliederbefragungen in der SPÖ war die Beteiligung eben auch viel geringer. Also der bisherige Rekordwert lag da bei 22%, wobei es da eben auch nie um konkrete Personen oder um die Parteiführung speziell ging. Mhm. Trotzdem wird eben in Parteikreisen scheinbar hinter vorgehaltener Hand der Vorwurf geäußert, es könnten Stimmen doppelt ausgezählt worden sein oder ein bisschen mit den Zahlen gespielt worden sein. Und das eben anhand dieser, also das könnte man mit dieser hohen Wahlbeteiligung verschleiern.
Okay, aber wie wurde denn die Auszählung jetzt denn genau durchgeführt?
Die SPÖ erklärt eben, die Mitglieder konnten online oder klassisch per Post abstimmen. Das wurde dann aber getrennt von zwei unterschiedlichen Firmen ausgewertet. Ein Sozialforscher hat die beiden Auswertungen, also offline und online, zusammengeführt. Mhm. Die SPÖ sagt natürlich selber, dass das sicherste Wahlprozedere überhaupt gewesen sein soll. Und dass damit gegen Manipulation vorgesorgt war, dass zum Beispiel jeder Befragungsschein einen eigenen Barcode hatte und der wird bei der Auszählung gescannt und dadurch seine Doppelabstimmung nicht möglich gewesen.
Okay, also da hat man an und für sich schon erste Sicherungsmaßnahmen auch eingeführt gehabt. Was bedeuten denn diese Vorwürfe für Pamela Rendi-Wagner? Ist da jetzt ein Kratzer an ihr dran?
Ja, erstmal akut gar nichts, denn es gibt ja aktuell nur Berichte über Gerüchte und hinter hervorgehaltener Hand geäußerte Verdachte von manchen Personen, so wie eben diesen hier, den wir gerade liefern. Mhm. Aber es ist ja aktuell niemand aus der Partei offiziell hervorgetreten und hat die Zweifel öffentlich gemacht. Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das demnächst passiert. Und eben ernsthafte Belege für eine Manipulation gibt es ja auch keine. Also mehr als diese kurze öffentliche Diskussion würde ich jetzt nicht erwarten. Als Parteichefin sitzt Rendi-Wagner damit nach dieser Abstimmung auf jeden Fall fester im Sattel als vorher und wahrscheinlich als überhaupt jemals.
Okay, und wie lange sie fest im Sattel sitzen wird, das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Johannes, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Die SPÖ hat jetzt aber zumindest angekündigt, die Mitgliederbefragung notariell prüfen zu lassen. Kommen wir jetzt zu unserem großen Interview. Matthias Strolz, er ist Gründungsparteichef der NEOS und mittlerweile TV-Moderator bei Puls 4, Unternehmensberater und Autor. Und er hat als einer der ersten zu Corona ein Buch herausgebracht. Ganz im Strolzschen Stil heißt es Kraft und Inspiration für die Zeiten. Untertitel Life is a Story. Das Buch beginnt mit dem Statement Lustvoll singen, hemmungslos tanzen. Ein vielversprechender Interviewpartner also für unseren heutigen Podcast. Mein Kollege Richard Grasl hat ihn interviewt.
Matthias Strolz, hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend, freue mich.
Matthias, das Buch beginnt mit dem Satz, schon lustvoll gesungen heute und hemmungslos getanzt.
Ja, gesungen ja, ich bin ab und zu eine Nervensäge, weil ein permanenter Sänger oder Pfeifer. Und getanzt habe ich nicht heute.
Fällt schwer, überhaupt hemmungslos zu sein derzeit in dieser Krise?
Ja, man muss sich die Erlaubnis geben. Also das sind ja auch Fragen, die ich mir stelle im Buch. So darf man sich über die Blumen am Wegrand freuen, wenn andernorts das Leid einkehrt? Darf man sich über die Sonne freuen und das prächtige Frühlingswetter, wenn die gesamte Wetterlage irgendwie bedrückend ist? Und ich finde, ja, man darf. Man darf nicht nur, man soll. Also ich glaube, Selbstfürsorge ist gerade in Zeiten wie diesen wichtig. Wir müssen uns gut um uns selbst kümmern. Davon bin ich überzeugt. Dann können wir uns auch gut um den Rest der Welt kümmern.
Einer Ihrer bekanntesten Sprüche in der Politik war, zumindest soweit ich mich erinnern kann dran, Sie wollen den Kindern Flügel verleihen. Wie geht es derzeit Ihren eigenen Flügeln?
Ja, Flügelheben bleibt Mantra und Lebensmotto. Ja, ich habe gemerkt, so in der Corona-Zeit, dass dass nicht jeder Tag gleich gut von der Hand geht. Das, vor allem die ersten 2 Wochen hat es mir wirklich ein bisschen gebeutelt auch. Ich habe gemerkt, hey, jetzt musst du schon auch kümmern, eben um dich selbst. Was ist jetzt wichtig? Was tut dir jetzt gut? Und dann kann ich auch wieder Flügel heben. Aber man muss auch reinkommen in diesen neuen Alltag, finde ich. Und man muss auch akzeptieren, dass es nicht jeden Tag eben gleich gut läuft, sondern das ist ein bisschen auf und ab. Ich beobachte es auch bei vielen Freunden, Bekannten. Wenn man da ein bisschen in die Tiefe kommt und redet mit ihnen, dann geht es uns allen sehr ähnlich. Es verlangt uns ein bisschen was ab. Und natürlich jene, die jetzt einen Job verloren haben und so weiter, von denen verlangt es noch viel mehr ab. Das ist auch klar.
Sie verdienen Ihr Geld nach der Politik mit Unternehmensberatung, mit Vorträgen bei großen Veranstaltungen. Arbeiten jetzt auch als TV-Moderator und schreiben natürlich Bücher. Wie schwierig ist Ihr Geschäft denn eigentlich in diesen Zeiten? Ich kann mir vorstellen, Kongresse gibt es keine, vielleicht ein bisschen Unternehmensberatung?
Ja, natürlich ist viel, was ich mir aufgebaut habe in den letzten 1,5 Jahren, derzeit einfach da niederliegend. Ich war viel auf Tour, war noch mit meinem letzten Buch, sei Pilot deines Lebens, im letzten Drittel meiner Buchtour durch Österreich und Deutschland. Das ist ja super gelaufen, aber war halt dann im letzten Drittel jetzt zum Vergessen. Alles abgesagt. Viel Keynoting, also Vorträge, das ist auch alles tot, bis auf Weiteres.
Da gibt es auch keinen Ersatz über Online-Plattformen, wo man Keynotes...
Keinen Ersatz. Nein, das ist auch... Also ich bin viel auf Online-Podcasts oder so Konferenzen durchaus, aber das ist so ähnlich wie im Medienbereich. Es ist gelernt, dass das derzeit noch alles gratis ist. Ja? Das ist natürlich ein bisschen ein Hund. Also das ist so ähnlich wie die ganzen Künstler, die am Balkon spielen. Irgendein Künstler hat ja auch einmal gemeint, vor 2, 3 Wochen, hört's auf, am Balkon spielen macht die Leute hungrig auf Kulturgenuss, aber verbrennt euch nicht gratis. Ich verstehe das. Also jetzt bin ich nicht nur Künstler, aber natürlich als Autor. Ich bin viel als Co-Partner auf Story One unterwegs. Also Story One ist eine Geschichtenplattform, wo ich Miteigentümer bin. Dort,
wo man sein eigenes Buch veröffentlichen kann.
Da kann man sein Buch veröffentlichen, Geschichten aus dem echten Leben. Ich habe zu Beginn schon von Corona aufgerufen unter dem Hashtag Corcooning, also dieser durch Corona erzwungene Rückzug ins Eigenheim. Schreibt's eure Geschichten, schreiben wir uns einander die Geschichten aus dem neuen Alltag. Da sind über 1000 Geschichten gekommen. Also sehr berührend. Millionen Leser haben wir gehabt schon auf diesen Geschichten und da helfe ich halt hier. Also ich bin ein kleiner 100-Füßler. Wenn es mir 5 Füße lahmlegt, dann gehe ich halt auf den anderen weiter. Manche sagen, du bist zu wenig fokussiert. In dieser Zeit hilft es total, ja, dass ich halt mehrere Spielbeine habe. Ich kann natürlich am besten, wie es für jene ist, denen es alle Beine wegreißt, bist du narrisch. Ne? Also das ist heftig für viele Unternehmen und natürlich für Arbeitnehmer, die arbeitslos werden ohnehin.
Ich frage auch deswegen, weil Sie in Ihrem neuesten Buch schreiben, dass Ihre Kinder die Frage gestellt haben, Papa, von was werden wir jetzt eigentlich leben? Gibt es Existenzängste?
Nein, ich habe einen Polster, der geht bis Herbst und ich habe immer ein großes Urvertrauen, dass es gut wird. Aber natürlich bin ich als Unternehmer immer wieder am Nachrechnen. Wie geht es sich aus? Was muss ich tun? Und ich meine, wenn fast die Hälfte aller Arbeitnehmer derzeit in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit sind, dann können wir ermessen, dass es natürlich Hunderttausenden so geht derzeit. Nur unternehmerseitig. Wir sind alle am Nachrechnen, wie geht's? Weil bis auf wenige Branchen ist niemand verschont. Und ich hoffe einfach, dass wir rasch wieder auf die Beine kommen.
Erst heute stellt die Regierung wieder eine Staatshilfe vor für Unternehmen, die jetzt schneller ausgezahlt wird, die Direktzuschüsse für die Deckung der Fixkosten. Halten Sie das, was die Politik macht, zumindest einmal angesagt hat, weil viel Geld ist da noch nicht geflossen, aber zumindest das, was geplant ist, für richtig und sinnvoll und ausreichend?
Also ich habe auf der gesundheitspolitischen Flanke den Eindruck, dass das gut gemanagt war und ist. Und das zeigen auch die Zahlen. Auf der wirtschaftlichen Flanke haben es andere Länder meines Erachtens besser gemacht, zum Beispiel die Schweiz, unkomplizierter, schneller. Es wird laufend nachgebessert in Österreich. Das ist auch wichtig, weil einfach die ersten Ansätze nicht ausreichend waren. Also manches funktioniert, manches noch nicht gut genug. Da muss man immer dranbleiben, glaube ich. Ich habe heute gerade meinen Bescheid bekommen für die Kurzarbeit meiner Mitarbeiterin. Und das hat gut geklappt, weil ich erst im April jetzt entschieden habe und nicht im März. Da waren wir noch beschäftigt mit Absagen und Stornos aller Art. Da waren wir ausgelastet, wenn auch tragisch. Aber da bin ich ganz beeindruckt, wie schnell das gegangen ist. Also ich glaube, dass viel Licht, viel Schatten da ist, dass man sich auch noch der Decke strecken muss. Und wo ich sehr skeptisch bin, auf der Ecke Demokratiepolitik, Freiheitsrechte, da würde ich mir mehr Klarheit, Bekenntnis wünschen. Also wenn die deutsche Kanzlerin sagt, Corona ist auch eine demokratische Zumutung, dann stimmt das erstens. Zweitens ist das eine Festhaltung, die gut tut von Seiten der Regierung. Weil so ist es. Also da soll man nicht schnodrig drüber wischen. Ich will nicht in einem Orban-Style-Land leben oder enden, das oder irgendwie.
Unterstellen Sie das der österreichischen Regierung?
Ich unterstelle es nicht, aber ich glaube, es braucht halt Sensibilität. Ne? Also die Aussagen, die uns via Financial Times ereilt haben, dass man da an Lösungen basteln muss am Rande der Demokratie, das ist eine Geisteshaltung, ein Mindset, das wünschen wir eigentlich nicht, weder von der Regierung noch von ihren Beratern.
Ich unterstelle niemand Böswilligkeit, aber wir müssen wachsam sein. Würden Sie persönlich eine App sinnvoll, würden Sie sich die installieren, wenn es...
Ich bin da sehr skeptisch bei Apps, weil ich glaube, kommt darauf an, wie sie gemacht ist. Es müssen alle Bedenken datenschutzrechtlich ausgeräumt sein. Da braucht es viel Sensibilität. Da ist schon einiges an Porzellan zerschlagen. Weil halt das ein bisschen Hatschert in die Welt kam und weil die Begleitmusik fragwürdig ist.
Jetzt kann ich mich auch an viele Reden von Ihnen erinnern, wo Sie gesagt haben, ja, keinen Staat mehr in die Wirtschaft hineinlassen, der Private kann das immer besser, möglichst wenig Staatseinfluss. Das dreht sich jetzt auch gerade ins Gegenteil. Jetzt gibt es sogar möglicherweise Verstaatlichungen von einzelnen Unternehmen. Wie sehen Sie das in dieser Zeit? Ist das trotzdem richtig jetzt?
Ja, also da bin ich nie ideologisch. Ich habe auch immer als Liberaler, der ich bin, gesagt, die Wirtschaft ist kein reiner Selbstläufer. Sie braucht immer auch ein entschlossenes Gegenüber durch den Staat. Also dort, wo wir Marktversagen haben, bei Monopolbildungen, bei Kartellbildungen, was auch immer, dort muss der Staat entschlossen auftreten und hineingreifen. Also es gibt nicht die unsichtbare Hand des Marktes, die alles richtet. Und das hier ist jetzt ein klarer Fall, wo der Staat entschlossen hineingreifen muss. Ich glaube, natürlich muss man schauen, wo kann es Sinn machen, dass der Staat eine Rolle spielt. Das soll nicht dauerhaft sein, sondern wann dann nur überbrückend. Also wir haben das ja 2008 gesehen. Es kann durchaus Sinn machen, wie die Amerikaner, die ja viele Banken in den Konkurs geschickt haben. Ich glaube, das wäre gescheiter gewesen, als sie alle an die Herz-Lungen-Maschine zu hängen in Europa. Es war wichtig, die ersten Fälle trotzdem aufzufangen, weil sonst wäre das System krachen gegangen insgesamt. Aber so müssen wir jetzt drauf schauen. Ich glaube, der Staat wird gar nicht die Kapazität haben, alles aufzukaufen. Wir werden sehr viele Insolvenzen haben. Grundsätzlich ist der Staat in Branchen, in denen der Wettbewerb Sinn macht, weil es viele Anbieter gibt, meist kein guter Unternehmer. Weil Parteipolitik, Einflüsse und irgendwie das, was es teurer wird, muss dann der Kunde, das spricht der Bürger, zahlen. Da sind wir ja irgendwie auch ein bisschen geschlagene Kinder in Österreich. Und deswegen sage ich, das muss man behutsam machen, aber von Fall zu Fall prüfen. Da gibt es kein Schwarz-Weiß, finde ich jetzt.
Muss nicht einer wie Sie, ein so politisches Wesen, ein echtes Zoon-Politikon, eigentlich in solchen Zeiten sagen, ich muss jetzt wieder zurück in die Politik, ich muss da mitgestalten. Man braucht mich jetzt geradezu. Und ich brauche es umgekehrt vielleicht auch.
Ich habe ab und zu den Eindruck, ja, halt brauche ich es. Natürlich bewegt mich das sehr, aber jeder ist ersetzbar in Funktionen im Politischen. Ich habe eine sehr kraftvolle Nachfolgerin, das gibt mir meinen großen Frieden. Ich bin als Publizist tätig, habe Gastbeiträge unterwegs in Medien, habe mein Buch draußen. Also wenn ich nicht meinen Beitrag fürs große Ganze einbringen könnte, als Autor, als Publizist, auch als Ehrenamtlicher, wo ich einen Teil meiner Arbeitszeit dafür gewidmet habe. Wenn das nicht möglich wäre, dann hätte ich natürlich keine ruhige Minute. Also habe ich das Gefühl, ich bringe meinen Teil ein in anderen Rollen. Da drüben in der Politik ist alles in guten Händen, wie ich es übergeben habe. Und damit ist da kein Änderungsbedarf. Und für die Familie war es einfach wichtig. Nach diesen 7 Jahren war einfach die Zeit reif, dass ich mehr zeitlich präsenter einrücke. Da waren einfach die Nerven oder Energiepotenziale erschöpft. Und das ist mir auch wichtig. Also ich bin gerne Vater, ich bin gerne Ehemann und beides braucht auch eine zeitliche Widmung. Ich liebe Politik, aber nicht jede Liebe kann man zu jedem Zeitpunkt einfach voll und ganz ausleben, wenn sie einander im Weg stehen. Und in dem Fall habe ich der Familie den Vorzug gegeben. Mhm.
Abschließende Frage vielleicht. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, was bleiben wird nach dieser Corona-Krise? Sagen viele, ich werde jetzt in Zukunft bewusster und regionaler einkaufen gehen. Ich werde nicht mehr zum Après-Ski nach Ischgl fahren. Ändert sich der Mensch Ihrer Meinung nach oder ist in 1-2 Jahren, wenn das alles vorbei ist, vielleicht doch wieder der Mensch der Alte?
Naja, 12er-Frage, ich weiß es nicht. Ich habe so meine Skepsis, ob wir uns ganz grundlegend ändern, das glaube ich nicht. Wir sind auch ein Gewohnheitstier und da wird schon wieder einiges zurückspringen in alte Muster und ins Zahnrad. Manches wird aber nicht zurückhüpfen können. Und in anderem hege ich einfach die Zuversicht, dass wir was dazulernen. Also was ich zum Beispiel schwer pack, eben auch als Politschädel, der ich bin, dass wir so nationale Lösungen schnitzen im Moment, überall. Weil das kommt immer zurück als Bumerang. Wenn wir halt den Deutschen was ausrichten, was halt auch geschehen ist, via Bildzeitung oder andere Varianten, dann fällt den Deutschen ein, Achtung, wenn ihr Urlaub machen wollt, fahrt halt nach Oberbayern oder ins Allgäu und ihr müsst gar nicht über die Grenze. Das sind ja auch kleine Revanche-Fouls, bewusst oder unbewusst. Und Corona ist ein Phänomen, wie es unsere Generation noch nie erlebt hat, wie es uns weltweit verbindet. Also die irgendwie Lebensmittelkassiererin in Rio de Janeiro ist vom selben betroffen wie der Kellner am Kahlenberg in Wien. Und der in Peking hockt, hat ein ähnliches Thema. Also wir sind so verbunden gerade im globalen Dorf wie noch zu keinem Zeitpunkt der Geschichte unserer Spezies. Und trotzdem machen wir so wenig draus. Und deswegen hoffe ich, dass quasi in der zweiten Halbzeit dieser Krise, ich befürchte, wir sind noch nicht einmal im ersten Viertel durch, also dass im weiteren Verlauf der Krise wir zu einem kraftvollen Miteinander kommen. Sei es in Europa, sei es global. Das ist eine Hoffnung zu diesem Zeitpunkt. Es ist noch nicht eine volle Erwartung, leider.
Gibt es einen Spruch, einen Satz oder einen Gegenstand, der Sie an diesen Tagen, wie Sie vorher gesagt haben, es gibt positive Tage, es gibt weniger positive Tage, der Sie an so einem negativen Tag ein bisschen wieder nach oben bringt?
Ja, ich schaue mal die Frühlingsblumen an. Und das Wetter hat auch geholfen, auch wenn es natürlich viel zu trocken ist, aber die Sonne kam immer wieder und dann bin ich draußen in der Natur und dann staune ich über die Anmut und Schönheit. Und dann sage ich, alles wird gut. Immer wieder.
Matthias Stolz, danke für dieses Gespräch. Toi, toi, toi für die nächsten Wochen.
Dankeschön.
Dass die auf die Vorträge und ja, Kongresse
auch alles Gute.
Dankeschön.
In developing news tonight, Asian giant hornet. Riesenhornissen sorgen aktuell in den USA für Angst und Schrecken.
They've been described as hornets from hell and with good reason. The giant Asian hornet is about the size of a matchbox.
The greatest concern with the murder hornet is not killing people, but the population of other bees.
Das Jahr 2020 hat in den ersten 4 Monaten schon mehr als genug Übel für ein ganzes Jahr mit sich gebracht. Vor allem die USA sind schwer von den Folgen der Coronavirus-Pandemie betroffen. Der Mai scheint nun noch ein weiteres, wirklich großes Problem in die Vereinigten Staaten zu bringen, denn ein Bericht über Sichtungen von Riesenhornissen an der Westküste sorgt dort momentan für großes Aufsehen. Wie der Bienenzüchter Ted McFall im Interview mit den New York Times berichtet, sind auf seiner Farm ganze Bienenkolonien von übergroßen Hornissen umgebracht worden. Bei den in den USA Mörderhornissen genannten Art scheint es sich um japanische Riesenhornissen zu handeln. Die Tiere dürften demnach auf Containerschiffen aus Asien über den Pazifik gelangt sein. Sie werden mehr als 5 cm groß und können, wenn sie in Gruppen von ca. 20 Tieren jagen, innerhalb von nur wenigen Stunden bis zu 50.000 Honigbienen töten. Kein Wunder also, dass Insektenforscher und Behörden bereits Alarm schlagen. Zum Abschluss müssen wir noch einmal zu Matthias Strolz zurückkehren. Der ist ja nicht nur Ex-Politiker und eben auch Buchautor, sondern auch, sagen wir mal, naja, Sänger. Aber am besten, ihr hört selbst. Das war's von mir für heute. Einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann meldet uns doch. Unter dele@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out. Yeah.